Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ve Resulillah ve alihi ve sahbihi ecma'in. Das Thema von heute ist der Teil 28 der Sira-Serie, die mekkanische Phase, die Bekämpfung des Islam in Mekka. Wenn wir über die Bekämpfung des Islam in Mekka reden, dann meinen wir damit nicht zwangsläufig die Bekämpfung in dem Ort Mekka, sondern wir meinen damit die mekkanische Phase, die Bekämpfung des Islam in der mekkanischen Phase. Denn die Sira wird im Allgemeinen in zwei grundlegende Phasen eingeteilt. Erstens die mekkanische Phase, die ersten 13 Jahre, nachdem der Prophet zum Propheten berufen wurde. Und dann nach der Hijra, nach der Auswanderung nach Medina, die medinesische Phase. Und dementsprechend teilen auch Gelehrte des Tafsir bestimmte Suren, bestimmte Verse in mekkanische oder medinesische Suren ein. Das bedeutet nicht, dass dieser Vers unbedingt in Medina herabgesandt wurde, sondern das bedeutet, dass er nach der Hijra herabgesandt wurde. Denn es gibt beispielsweise, denn wir wissen beispielsweise, dass der Prophet oft auf Reise gewesen ist. Und er war dann nicht in Medina, aber es gilt dann als medinesischer Vers. Und in der mekkanischen Phase sehen wir beispielsweise Reisen des Propheten nach Ta'if. Und die gehören auch zu der Bekämpfung des Islam in Mekka, das heißt in der mekkanischen Phase. Für uns ist dieses Thema so wichtig, weil sich unsere Situation sehr der mekkanischen Situation ähnelt. Wir leben als Minderheit von Muslimen unter Nichtmuslimen. Genauso war es beim Propheten a.s. in der mekkanischen Periode vor der Auswanderung. Er hatte keine Macht gehabt, in dem Sinne, dass er eine exekutive Gewalt beispielsweise hatte, sondern er lebte als Minderheit unter Nichtmuslimen. Und ich habe schon gesagt, dass die Sira für uns wie die Apotheke ist. Die Sira ist die Apotheke der islamischen Bewegung. Man schaut, wenn beispielsweise jemand zu einem Apotheker geht und hat eine bestimmte Krankheit, dann versucht der Apotheker zuerst die bestimmte Krankheit zu identifizieren und sucht dann die entsprechende Medizin für diese Krankheit heraus. Bei uns ist es so, dass es bestimmte Krankheiten gibt, die wir haben. Krankheiten im Sinne von zum Beispiel, dass die Leute nicht richtig beten, Probleme im Tauhid-Verständnis etc. Und je nach Situation sucht man sich aus der Sira die entsprechende Lehre raus, die genau passend für die Situation ist, in der wir leben. Und deswegen ist gerade diese Situation für uns sehr, sehr, sehr wichtig. Hierbei geht es jetzt nicht, ich möchte in diesem kurzen Vortrag nicht aufzählen, was alles passiert ist. Das heißt, es geht nicht um eine Aufzählung aller Feindseligkeiten, die der Prophet und seine Gefährten erlebt haben, sondern es geht viel mehr darum, bestimmte Beispiele zu erwähnen, Geschichten als Beispiele, um daraus Lehren zu ziehen, die wir praktisch implementieren können in unserem Leben. Es geht also nicht um Unterhaltung, dass wir einfach nur Geschichten erzählen und uns dadurch unterhalten. Ich wollte das auf folgende Art und Weise aufbauen. Es dreht sich prinzipiell bei diesem Thema alles um sieben grundlegende Fragen. Erstens, wann begann die Bekämpfung des Islam? Denn wenn wir sehen, wann die Bekämpfung des Islam angefangen hat, können wir auch Rückschlüsse ziehen, wann bei uns die Bekämpfung des Islams beginnt oder begonnen hat und ob und wie wir darauf reagieren. Zweitens, wer bekämpfte genau den Islam? Wer sind diese Personen? Dabei geht es nicht unbedingt um die Namen, sondern es geht vielmehr um die Positionen. Dann, warum bekämpfen sie den Islam? Viertens, welche Methoden verwendeten sie bei der Bekämpfung? Und wen oder was griffen sie genau an? Und dann sechstens, wie müssen wir reagieren? Wir müssen so reagieren natürlich, wie der Prophet reagiert hat. Denn Allah sagt im Koran, in Surah 21, Vers 31, لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ لَيْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Ihr hattet schon im Gesandten Allahs das beste Beispiel. Und siebtens, warum lässt Allah die Bekämpfung des Islam zu? So. Fangen wir an wann begann die Bekämpfung des Islam? Wir haben im letzten Teil erwähnt, dass der Prophet die ersten 3 Jahre die sogenannte Dawa Sirriya durchgeführt hat. Das heißt, die individuelle Dawa bzw. die stille Dawa. Das heißt, er hat nur spezifische Personen angesprochen, von denen er sich versprochen hat, dass sie den Islam annehmen. Dann ging er über zur öffentlichen Dawa. Und wir haben gesagt, diese öffentliche Dawa hat 2 grundlegende Kennzeichen. Dass die Allgemeinheit konfrontiert wird, und zwar mit Dingen, die ihnen nicht passen. In diesem Fall der Tauhid. Und der Prophet ging auf den Berg Safa und fing an zu rufen. Den Alarmruf, sodass alle gekommen sind. Und in diesem Moment, wo er den öffentlichen Aufruf praktiziert hat, haben sie angefangen, den Islam zu bekämpfen. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn der Prophet a.s.w. ist weise und ist der Weiseste in der Dawa. Und er ist sich selbstverständlich bewusst, dass seine Botschaft angegriffen wird, wenn er öffentlich aufruft. Aber er hat es trotzdem gemacht. Warum? Weil der öffentliche Aufruf der erste Schritt zum Fortschritt und zum Sieg dieser Umma ist. Allah sagt im Koran, in Sure 6, Vers 34, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ. Vor dir sind schon Gesandte der Lüge bezichtigt worden. Jetzt die Frage, wann werden die Gesandten der Lüge bezichtigt? Wenn sie nur in ihrer Moschee sitzen oder in ihrem Gebetshaus sitzen und mit ihren Anhängern reden? Nein, sondern wenn sie mit Leuten reden, die dieser Botschaft nicht folgen und nicht folgen wollen, sind der Lüge bezichtigt worden. Was haben sie danach gemacht? فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا. So sind sie standhaft geblieben, obwohl sie der Lüge bezichtigt wurden und obwohl ihnen Schaden zugefügt wurde. 2 Sachen. Bis wann? Hatta ata'a nasruna, bis unsere Hilfe zum Sieg zu ihnen kam, wa la mubaddila li kalimatillah. Und niemand kann das Versprechen Allahs ändern. Das heißt, der erste Schritt zum Sieg ist die öffentliche Verkündung. Dann wird man bekämpft, dann wird man immer weiter bekämpft und man bleibt immer weiter standhaft, bis der Sieg Allahs kommt. Und dessen war sich der Prophet bewusst und dessen waren sich alle anderen Propheten bewusst. So. Jetzt die Frage, wer bekämpfte den Islam? Das ist eine sehr wichtige Frage, gerade für uns hier in Deutschland. Denn manchmal redet man über die Bekämpfung des Islams und der nicht in der Dawa tätig ist, der ist sich dessen nicht bewusst, weil manche haben das Ziel aus den Augen verloren. Das Ziel ist, die Botschaft zu überbringen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt beispielsweise in Surah Yasin über Gesandte, die zu einer Stadt gesandt wurden. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Dass sie gesagt haben, uns obliegt nur die deutliche Verkündung. Uns obliegt nur die deutsche Verkündung. Weil einige Leute denken, das Ziel der Dawa wäre, nicht bekämpft zu werden. Wenn dem so wäre, wäre die Dawa des Propheten falsch gewesen. Wäre die Dawa von Ibrahim falsch gewesen. Wäre die Dawa von Musa falsch gewesen. Wäre die Dawa von Isa falsch gewesen. Alle diese Propheten hätten falsch gehandelt. Aber warum sind die angegriffen worden? Jetzt kommt eine andere Sache. Die sind angegriffen worden, weil sie die Wahrheit verkündet haben. Nicht, weil sie nachts auf die Straßen gegangen sind und von hinten Leute abgestochen haben. Weil heute kommen dann einige sagen, wenn du zu ihnen sagst, ja guck mal, ihr schadet den Muslimen, durch euch werden die Muslime mehr bekämpft, dann sagen sie, ja der Prophet wurde auch bekämpft. Ja, der Prophet wurde nicht bekämpft, weil er unschuldige Menschen auf dem Marktplatz abgeschlachtet hat. Oder natürlich, damals gab es keine Bomben, ja, aber es gab andere Waffen, ja, aber ihr werdet bekämpft, ja, in erster Linie, weil ihr dazu aufruft, unschuldige Menschen zu töten. Mit einem LKW beispielsweise, in der Menschenmenge von Frauen, Kindern, Greisen und so weiter reinzufahren. Der Prophet hat nicht gesagt, gib dir ein Kamel, und reitet, damit hätte man auch viele Menschen töten können. Nehmt euch 10 Mann und reitet mit einem Kamel auf den Marktplatz und tretet alle um. Da wären sicherlich viele Leute bei gestorben. Und schlagt von oben mit dem Schwert auf sie ein in dieser Zeit. Ja? Sondern sie wurden bekämpft, weil sie die Botschaft überbracht haben. Das nur ganz kurz dazu. So, jetzt nochmal darauf zurückzukommen. Wir haben gesagt, für viele ist das schwer vorstellbar, gerade die nicht aktiv sind in der Dawah. Warum wird man bekämpft? Warum soll man denn bekämpfen? Der Islam ist doch eine logische Religion. Ja, stimmt, der Islam ist eine logische Religion. Aber Allah beschreibt uns auch, dass es unter den Kuffar Leute gibt, die den Islam bekämpfen werden. Und du hast vielleicht einen netten Arbeitskollegen, du hast vielleicht jemanden, der freundlich zu dir ist, der dich nicht bekämpft. Und sagst, ja, aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja im Koran, in Sure 2, Vers 120, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Die Juden und Christen werden nicht mit dir zufrieden sein, bis du ihrem Weg folgst. Stimmt, steht hier. Aber hier steht nicht, er bekämpft dich unbedingt. Weil in Sure 60, Vers 8 sagt Allah subhanahu wa ta'ala, لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي دِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah hat euch nicht verboten, diejenigen, die euch nicht wegen eurer Religion bekämpft haben und euch nicht durch euren Häusern vertrieben haben, dass ihr ihnen mit Birr, mit Güte begegnet und gerecht zu ihnen seid. Wahrlich, Allah liebt die Gerechten. Das heißt, hier steht ganz klar, dass es Leute geben wird, die dich nicht wegen der Religion bekämpfen. Und wir haben Beispiele in der Zeit des Propheten, a.s.w., zum Beispiel Mukaukas. Der Führer von Ägypten zur Zeit des Propheten a.s.w. hat ihn nicht bekämpft, sondern hat ihm sogar ein Geschenk gemacht, dem Propheten a.s.w. Ja? Auf jeden Fall. Es gibt Leute, die bekämpfen, es gibt Leute, ja, obwohl sie nicht damit, die bekämpfen nicht, es gibt Leute, die bekämpfen, es gibt Leute, die bekämpfen nicht, auch wenn die mit dir nicht zufrieden sind. Ich beispielsweise, als ich kein Muslim gewesen bin, ich hatte viele muslimische Freunde. Und ehrlich gesagt, immer wenn ich gesehen habe, dass jemand den Islam nicht richtig praktiziert, habe ich mich gefreut. Ich habe mich früher darüber gefreut. Ich habe mich darüber gefreut, zum Beispiel, wenn ein muslimischer Freund Schweinefleisch isst. Ah, es hat mich irgendwie gefreut. Ich weiß nicht warum. Oder wenn das Mädchen nicht streng am Islam festhält. Ja? Die hat zum Beispiel einen Freund und so weiter. Fand ich super. Ich kannte zum Beispiel einen Libanesen, seinen Vater, ja, aus Norddeutschland, vom Boxen. Sein Vater war Muslim und seine Mutter Christin, und er hat es zugelassen, dass sein Sohn Christ wird. Und ich fand das ganz toll, dass der Vater so tolerant ist. Auch wenn das natürlich eine Sache ist, die ganz klarer Kuffer ist. Wenn jemand zulässt, dass sein Sohn als Käfer aufwächst, absichtlich, aus freier Entscheidung, das zeigt, dass in seinem Herzen kein Iman ist. Kein Glaube ist. Das ist ganz klar. So, auf jeden Fall. Es gibt Leute, die bekämpfen, Leute, die nicht bekämpfen. Diejenigen, die bekämpfen, haben im Allgemeinen verschiedene Wege, wie sie bekämpfen. Erstens, Sure 2, Vers 217, da sagt Allah, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Und sie werden nicht aufhören, euch zu bekämpfen, bis sie euch von eurer Religion wegbringen, wenn sie es können. Zweite Methode, mit den Worten. Allah sagt in Sure 61, Vers 8, sagt er, und das ist eigentlich das Krasse, eben habe ich 60, Vers 8 gesagt, da ist der Vers, Layan Hakumulani Ladina Lem Yukotilukum Fidi. In Sure 61, Vers 8, also eine Sure weiter, genau wieder der 8. Vers, sagt Allah, يُرِدُونَ لِيُطْفِيُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. Sie wollen das Licht Allahs mit ihren Mündern erlöschen. Sie wollen das Licht Allahs mit ihren Mündern löschen. وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِيَ الْكَافِرُونَ. Allah wird sein Licht vervollständigen, vollenden, selbst wenn es den Ungläubigen zuwider ist. Und dann gibt es die dritte, in Sure 8, Vers 36, إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. Das heißt, wahrlich, diejenigen, die ungläubig sind, die den Glauben verweigern. Sure 8, Vers 36, guck mal kurz, müsste Sure 8, Vers 36 sein. Ja, genau. Diejenigen, die ungläubig sind, geben ihren Besitz aus, um von Allahs Weg abzuhalten. Ja? Fasiun Fikuna. Und sie werden ihn ausgeben. Und hierauf wird es eine gramvolle Reue für sie sein, Hierauf werden sie besiegt werden und diejenigen, die ungläubig sind, werden zur Hölle versammelt werden. Das heißt, Bekämpfung mit dem Wort, Bekämpfung mit dem Geld und Bekämpfung mit körperlicher Gewalt. Drei Arten von Bekämpfung. Die Bekämpfung mit Geld ist eigentlich dazu da, um die Bekämpfung mit dem Wort, Sura 61, Vers 8, Yuriduna yutfi nur Allah bi afwahim, sie wollen das Licht Allahs mit ihren Mündern erlöschen. Und die Bekämpfung mit Gewalt, Sura 2, Vers 217, Inna alladhina kafaru, وَلَا يَزَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَدِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا. Ja, mit Gewalt, um das zu fördern. Zum Beispiel Geld ausgeben, um Waffen herzustellen, um Waffen bereitzustellen. Geld ausgeben, um diejenigen, die mit den Mündern das Licht Allahs erlöschen, zu fördern. Ja. Zum Beispiel Nadar ibn Harith, zur damaligen Zeit, der ist extra nach Persien gegangen, um Geschichten zu lernen, um die Leute von der Botschaft Allahs abzulenken. Das heißt, der hat für die Reise, um das zu lernen, erstmal Geld ausgegeben. Und heute sehen wir Leute, die extra reisen, um Studien zu machen in Missionarschulen, um zu lernen, wie sie Menschen vom Islam wegbringen. Ja? Das dazu. So, das heißt, diese Leute gibt es, die bekämpfen. Das ist erstmal eine wichtige Sache, der wir uns bewusst sein müssen. Weil wir haben es leider mit so vielen Muslimen zu tun, ja, die in dieser Sache so sind wie, wir werden nur bekämpft, weil es die Terroristen gibt. Nein, nicht nur. Natürlich sind die Leute, die bestimmte Sachen machen, die unislamisch sind, die die Situation verschlimmern, wodurch es immer wieder vermehrt zu Razzien und so weiter kommt. Natürlich schaden die dem Islam. Aber selbst wenn die das nicht machen würden, würde der Islam, trotz alledem, würde es Leute geben, die den Islam bekämpfen würden. Die würden vielleicht nicht ganz so hart vorgehen und die würden vielleicht nicht so viele Leute sammeln können, aber trotz alledem würde es das geben. So. Jetzt die Frage, warum bekämpfen sie ihn? Warum bekämpfen sie den Islam? Warum gibt es Leute, die den Islam bekämpfen? Und hier wird sich der ein oder andere vielleicht fragen, wenn wir vom letzten Unterricht ausgehen, der erste, der den Islam öffentlich bekämpft hat, war wer? Abu Lahab. Wer ist Abu Lahab? Der Onkel des Propheten, alaihissalatu wassalam. Wen bekämpft er? Den besten Prediger, der mit ihm verwandt ist. Warum bekämpft er ihn? Und warum hat der Prophet a.s. nicht direkt von vornherein öffentlich aufgerufen? Warum bekämpft er ihn? War die Botschaft nicht logisch gewesen, dass man sagt, hier guck mal, eure ganzen Götzen, die ihr selber gemacht habt, die können euch nicht nützen? War das unlogisch? Nein, das war nicht unlogisch. War der unglaubwürdig? Nein, der war auch glaubwürdig. Die wussten, das ist der glaubwürdigste. Was sind die Hauptgründe? Und die Hauptgründe sind erstmal, das ist eine sehr wichtige Sache, Grund Nummer 1. Und das erwähnt Allah in Surat al-Buruj, das ist die 85. Sura. Und dessen sollten sich alle Muslime bewusst sein. Sura 85, Vers 8. Das ist eine Sura, die in der Zeit des Propheten a.s. in Mekka herabgesandt wurde. Das ist eine der frühen Suren, um den Propheten und seine Sahaba vorzubereiten. Was sagt Allah da? Wo über vorangegangene Generationen, die getötet wurden, wegen der Botschaft, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Und sie haben nichts an ihnen gehasst, außer, dass sie an Allah, den Allmächtigen, den Lobenswerten, geglaubt haben. Das heißt, es gibt Leute, die haben einfach inneren Hass. Und deswegen fangen sie an zu lügen. Sie lügen sich die Situation selber so zurecht. Sie wollen im Islam, sie picken sich dann Sachen raus aus dem Koran, Sachen aus der Sunna, extra um ein Bild zu erschaffen, zu kreieren für sich, was den Islam als negativ darstellt. Das heißt, es gibt Leute, du kannst mit 700.000 Beweisen kommen, sie werden dieser Sache nicht folgen wollen, weil sie einfach diese Religion hassen. Und sie hassen diese Religion nicht, weil es Terroristen gibt oder was auch immer, sondern sie hassen diese Religion. Und glaubt es mir, wenn ihr in der Dawah tätig seid, dann werdet ihr solche Leute sehen. Ich habe solche Leute schon des Öfteren gesehen. Du kannst ihnen erzählen, was du willst. Zu. Kein Zugang. Zweitens, es geht um Macht, Souveränität. Der Islam ist eine Religion, die alle Lebensbereiche regelt. Sie stellt den Status quo, die Herrschaft, die Hierarchie in der Gesellschaft in Frage. Es gibt keinen Rassismus mehr, es gibt keine Kasten mehr. Es gibt, selbst der Führer kann nicht regieren, wie er will. Er muss nach dem regieren, was Allah herabgesandt hat. Allah sagt beispielsweise in Surah 5, Vers 44, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَيْكُمُ الْكَفِرُونَ. Wer nicht mit dem herabsendet, was Allah herabgesandt hat, sind die Ungläubigen. Und Allah sagt in Surah 7, Vers 54, sagt er, أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمَرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Gebührt ihm nicht die Schöpfung und der Befehl. Das heißt, Allah hat die Befehlsgewalt. Die Befehlsgewalt ist nicht mehr im Stamm XY. Die Befehlsgewalt ist nicht mehr beim Volk. Die Befehlsgewalt ist bei Allah. Die Befehlsgewalt ist nicht bei dem König, sondern in erster Linie bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und selbst der König oder der Führer, wenn er etwas macht oder zu etwas befiehlt, was gegen den Koran ist, was gegen die Sunna ist, dann darf man ihm nicht gehorchen. So, weiter. Allah sagt, innal hukm illa lillah. Wahrlich, die Befehlsgewalt, die Souveränität gebührt Allah. Surah 12, Vers 40. Und Allah sagt sogar, dass derjenige, der die Befehlsgewalt für sich in Anspruch nimmt, unabhängig von Allah subhanahu wa ta'ala, der sagt zum Beispiel, ich brauche mich nicht daran zu halten, ihr müsst mir gehorchen, nicht Allah. Ich bin derjenige, der die Souveränität hat. Dass das ein Tarut ist. Allah sagt in Surah 4, Vers 60, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِدُونَ يَتَحَاكَمُوا إِلَى تَغُوتُ وَكَدْ أُمِرُوا أَيَكْفُرُوا بِهِ. Habt ihr nicht die, hast du nicht diejenigen gesehen, die behaupten, an das zu glauben, was auf dich herabgesandt wurde, und an das zu glauben, was vor dir herabgesandt wurde, und die suchen den Schiedsspruch beim Tarut. Tarut ist ein falscher Gott. Allah sagt in Sure 16, Vers 36, وَلَكَدْ بَأَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Wir haben schon jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt, dass sie Allah alleine dienen und den Tarut vermeiden. Wir haben gesagt, der erste Grund ist Hass, der zweite Grund Macht bzw. Machtgier. Dann der dritte Grund sind wirtschaftliche Gründe. Zum Beispiel, die Quraysh hatten Angst gehabt, die Mekkaner, die mekkanischen Mushrikun, die Götzendiener in Mekka, hatten Angst gehabt, dass durch die neue Religion ihr Handel kaputt geht. Sie hatten Handelsbeziehungen und viele Pilgerer kamen nach Mekka. Warum? Weil dort die ganzen Götzen standen, unter anderem die größte Götze und die wichtigste Götze auf der arabischen Halbinsel, nämlich Hubbel. Die stand dort. Und für sie, sie hatten Angst um ihre Wirtschaft gehabt, dass dadurch ihre wirtschaftlichen Beziehungen kaputt gehen und weniger Pilgerer nach Mekka kommen. Und deswegen haben sie die Botschaft bekämpft. Und so ist es auch heute. Diese Gründe gibt es auch heute. Macht haben wir eben schon erwähnt. Hass, den einfach Leute im Herzen haben. Und genauso mit Geld. Was würde es bedeuten, wenn sich der Islam immer weiter verbreitet? Die ganzen internationalen Banken, die gehen kaputt. Und die sind eng verbunden, wenn nicht sogar haben die die Medien in der Hand, beziehungsweise die sind eng miteinander verbunden. Wegen dem Zinsverbot im Islam. Was ist mit dem Alkohol? Was ist mit den ganzen Drogen, wie auch Zigaretten? Was ist mit Schweinefleischverzehr? Ja, natürlich, der Muslim würde jetzt nicht dem Christen verbieten, Schweinefleisch zu essen. Aber wenn sich der Islam immer weiter verbreitet Und wenn jemand geldgierige Menschen kennt, dann weiß er, wie sehr sie dem Geld hinterher sind. Und es ist oft so, dass die Menschen, die das meiste Geld haben, die Reichen, beziehungsweise die ganz Reichen, die haben am meisten Geld, Angst davor, das Geld zu verlieren. Und die lieben das Geld am meisten. So. Die nächste Sache ist einfache Sturheit. Sturheit, Arroganz. Aus Sturheit und Arroganz, einmal, auf den möchte ich nicht hören, der ist nicht von meinem Stamm, der ist nicht von meinem Volk, oder, ja, das sehen wir zum Beispiel, stell dir vor, der letzte Prophet, Allah hätte es nicht gewollt, dass der letzte Prophet auf der arabischen Halbinsel hervorkommt, beziehungsweise entsandt wird, sondern in Deutschland. Und er hätte ihn den Lobenswerten genannt, anstatt Mohammed, weil das ist eigentlich die Übersetzung davon. Dann hätten viele Deutsche, die ganzen AfD-Anhänger, die hätten gar kein Problem damit, dem zu folgen. Aber die können es nicht leiden, dass ein Araber der letzte Prophet ist. Aber du musst Allah gehorchen, du musst dem Gott, dem Schöpfer der Menschen gehorchen. So, aber es hat etwas mit Arroganz zu tun. Und so hatten wir es auch damals in der Zeit. Der Stamm, der den Propheten am meisten unterstützt hat, war der Stamm von Benu Hashim, der Stamm des Propheten. Und Benu Hashim hatte einen Stamm, der besonders in Konkurrenz zu ihm stand. Das war der Stamm von Benu Makhzum. Und wer war von Benu Makhzum? Einer der Führer von Benu Makhzum, Abu Jahl. Und wie gesagt, wir haben eben schon gesagt, es wird Leute geben, die den Islam bekämpfen. Und das sehen wir auch in den Geschichten der anderen Propheten, beim zweiten Punkt. Und das wird meistens im Koran beschrieben als Al-Mala. Auch in den Prophetengeschichten der anderen. Das sind die Führungspersonen. Das sind meistens die Bekämpfung des Islam in ihren Händen haben. Weniger das Fußvolk. Das Fußvolk, das sind meistens die Leute, ich sage jetzt mal die untere Schicht, das sind meistens die Leute, die beeinflusst werden oder die eventuell aus Sturheit einfach nur dem König folgen, weil sie dem König oder dem Herrscher oder dem Diktator oder was auch immer, ja, lieben oder Angst vor ihm haben oder weil sie einfach unter Druck gesetzt werden. Aber die Hauptgruppen, die den Islam bekämpfen, sind Al-Mala, die Führungspersonen. Ja, auf jeden Fall, Sturheit. Und da haben wir zum Beispiel, wir haben diese Beispiele, erstmal, was haben wir gesagt? Wegen dem Stamm, der Rasse, der Nationalität oder aber auch, weil man unbedingt der Religion der Vorfahren folgen will. Das heißt, man sieht das als eine Art Verrat an. Der sieht die Wahrheit, der weiß, das ist die Wahrheit, aber der hat Angst, dass man über ihn sagt, guck mal, du hast deine Religion verraten. Ja? Oder der liebt einfach seinen Stamm, seine Vorfahren so sehr, dass er dem nicht widersprechen will. Das heißt, Liebe, Angst, Hass, das sind diese drei Gefühle, die immer um den Kuffer herumgehen. Ja? Und hier sieht man zum Beispiel in Sure 43, Vers 22, da sagt Allah, und das ist auch eine Sure, die in der mekkanischen Phase herabgesandt wurde. Surtu Zuhruf, ja, das heißt, bel qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muhtadun. Das heißt, nein, vielmehr sagen sie, also das heißt, die den Glauben verweigern, wir haben ja bereits unsere Väter in einer bestimmten Glaubensrichtung vorgefunden, also unsere Vorfahren, und auf ihren Spuren sind wir rechtgeleitet. Das heißt, Allah beschreibt die hier. Sturheit, Arroganz, genau wie Iblis. Iblis wollte die Wahrheit nicht akzeptieren. Sturheit, Arroganz. Und woraus kommt diese Sturheit und die Arroganz? Ja? Aus dieser Liebe, diesem Fanatismus zu den Vorfahren. Ja? So. Und natürlich in manchen Fällen, wie Abu Talib, die Angst getadelt zu werden. Das heißt, die Angst getadelt zu werden, ist zu groß für ihn, um die Scheherde auszusprechen. Er weiß, Abu Talib wusste, der Islam ist die Wahrheit. Aber Iman ist bei Ahl-Sunnah wal Jama'ah nicht Ma'rifa, Wissen, sondern ist was? Ist Qawlun wa Amal. Wort und Tat. Wort mit der Zunge. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah die Shahada. Und Wort mit dem Herzen, das ist was? Tasdiq. Das für Wahrhalten. Und Amal. Amal, Taten des Herzens. Ja. Die Liebe für Allah. Die Furcht vor Allah. Und wenn du in deinem Herzen nicht genug Liebe und Furcht vor Allah hast, die größer ist als die Angst, von jemandem getadelt zu werden, die Shahada zu sagen, wir reden nicht von Ikra. Wir müssen einen Unterschied machen zwischen Ikra, Zwang, und zwischen Angst. Ikra bedeutet Zwang, jemand hält dir beispielsweise die Pistole an den Kopf. Ja, und sagt, was? Glaubst du an Mohammed? Ja? Dazu sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah 16, Man kafara billahi min ba'di imani illa man huwa ukrun wa qalbu mutma'innun bil iman. Wer, ein Moment, das müsste Surah 16, ich guck mal kurz. 106, wenn ich mich nicht irre. Wir gucken. Ja, genau. Hab ich gut geraten, Vers 106, ja. Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbu mutma'innu bil iman. Ja? Wer Allah verleugnet, nachdem er den Glauben angenommen hatte, außer demjenigen, der gezwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe gefunden hat. Das heißt, wir haben es einmal mit Zwang zu tun, einmal mit Angst. Zwang ist zum Beispiel, einer wird so gefoltert, der kann es nicht aushalten. Und er sagt dann ein Wort des Kuffers. Oder einer, dem wird die Pistole an den Kopf gehalten beispielsweise, wird mit Leben und Tod bedroht. Oder mit einer Sache, wir vergewaltigen deine Frau, wenn du jetzt nicht Kufa begehst mit dem Wort. Aber in seinem Herzen hat der Iman. Ja? Aber der andere, der hat nur Angst. Der hat Angst, dass man ihn tadelt, dass man danach sagt, ah, hast du den Feigling gesehen? Hast du den gesehen, der hat seine Vorfahren hat er verraten. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und Amel Bijawarih, und der Taten mit dem Körper. Das heißt, jemand, der die Taten des Herzens hat, es ist unmöglich, dass wenn er wirklich Iman hat, dass es keine Taten von ihm zu sehen sind, unter normalen Umständen. Wir reden nicht von jemandem, der irgendwo eingesperrt ist oder was auch immer, oder ganz neu zum Islam gekommen ist und nicht genau weiß, wie er zu handeln hat. Okay? So. Das heißt, wir haben diese vier Punkte erwähnt. Die Hauptursachen: Hass, Machtgier, Geldgier, Sturheit, Fanatismus. Und wenn wir genau gucken, gehen diese Ursachen des Kuffers wieder auf bestimmte Taten des Herzens zurück. Man nennt das Taten des Herzens. Nämlich was? Die Liebe. Die Liebe zur Macht ist bei ihm größer als die Liebe zu Allah und hindert ihn, die Shahada auszusprechen. Die Liebe zum Geld oder die Angst davor, das Geld und die Macht zu verlieren, ist größer als die Angst und die Liebe vor Allah. Die Liebe zu den Vorfahren, zur eigenen Rasse oder die Angst, getadelt zu werden, ist bei ihm so groß, dass er den Schritt nicht gehen kann, die Shahada auszusprechen, sich dem Islam zuzuschreiben. Hier fällt einem was auf, das sind die Hauptgründe. Kein einziger dieser Gründe ist jemand, dass jemand tatsächlich nicht daran glaubt. Insbesondere in der damaligen Zeit, es gab Kuffar. Ja, bei der Schlacht von Uhud, ein Käfer wurde verletzt vom Propheten mit einem Speer. Er hatte nur einen Kratzer. Und er fing an zu schreien und zu schreien und zu schreien. Und die anderen Kuffar, die haben gesagt, was schreist du so, ist nur ein Kratzer. Hat er gesagt, Mohammed hat zu mir in Mekka gesagt, ich werde dich töten. Das heißt, selbst wenn er mich anspucken würde, würde ich daran sterben. Das heißt, er hat gewusst, der sagt die Wahrheit. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil viele denken, nur Leute könnten nicht dran glauben. Ja, Diese Kategorie gibt es auch von Leuten, denen das Herz versiegelt wurde für ihre Taten. Und deswegen jemand, der weiß, was die Wahrheit ist und immer weiter stur bleibt und trotz alledem in seinen Sünden beharrt, der ist in Gefahr, dass sein Herz verschlossen wird. Und was passiert dann? Dann versteht er nicht mehr. Er versteht die Wahrheit nicht mehr. Das ist eine der Strafen von Allah subhanahu wa ta'ala in diesem, dass man nicht mehr versteht. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَتُبِعَ لَقُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Dies ist, weil sie gläubig waren. Das ist in Surat al-Munafiqun. Hier geht es um die Munafiqun, aber im Allgemeinen. Das ist die Surat 63. Dies ist, weil sie gläubig waren und dann ungläubig wurden. So wurde ihr Herz versiegelt, so verstehen sie nicht. Sie verstehen nicht mehr. Aber die Hauptgründe sind was? Sie können die Wahrheit erkennen. Sie wissen die Wahrheit, aber sie wollen die Wahrheit nicht erkennen. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel in Sure 21, Vers 14 lesen. Sehr wichtiger Vers auch. Nicht in Sure 21, Vers 14. Ich meine Sure 27, Vers 14. Das ist dies Sure Naml. Da sagt Allah, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْكَنَتَ أَنْفُسُهُمْ ذُلْمًا وَعَلُوًا. Das heißt, ich gucke nochmal hier, 27, Vers 14 müsste das sein. Ein Moment. Und sie verleugneten, ja genau, ja. Und sie verleugneten es, obwohl sie selbst davon überzeugt waren, aus Ungerechtigkeit, denn nicht an den wahren Glauben zu glauben ist Ungerechtigkeit, und Überheblichkeit, das haben wir eben schon genannt. Das heißt Überheblichkeit, das heißt, die verleugneten es, obwohl sie innerlich überzeugt waren. Die wussten in ihrem Herz, das ist die Wahrheit, aber äußerlich sagen sie, will ich nicht hören, alles Quatsch.